ein wenig zurückrudern in den Corona-Regeln. Das heißt, ihr macht es ja auch alle schon richtig, die Maske am Platz aufbehalten. Und wir dürfen leider nicht mehr gemeinsam singen, aber ich weiß, dass wir heute ganz tolle Lieder zu hören bekommen, wo wir dann auch in der Anbetungszeit einfach das mittragen können. Das Thema vom heutigen Gottesdienst: Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ich habe auch schon oft diesen Satz gedacht, auch schon mal so richtig ausgestoßen: Ich kann nicht mehr. Ich glaube, es ist jedem von uns schon mal so gegangen, und wir dürfen uns freuen auf die Predigt von Arne Völkel zu dem Thema: Ich kann nicht mehr. Ich möchte uns nun für den heutigen Sonntag die Losung und den Lehrtext lesen. Die Losung steht im 5. Mose, Kapitel 6, der Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Dazu der Lehrtext im 1. Johannes 4, Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich möchte gerne mit uns beten, und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Ja, lieber Herr, ich möchte dir danken, dass wir heute die Möglichkeit haben, hier Gottesdienst zu feiern. Es ist ganz toll und auch nicht selbstverständlich in den heutigen Zeiten, wir wissen das, und ich möchte einfach danken, dass es so möglich ist. Vieles beschäftigt uns noch gedanklich, was uns aus der vergangenen Woche vielleicht noch belastet. Bitte hilf uns, das jetzt hinter uns zu lassen, und dass wir uns ganz auf dich, auf die Begegnung mit dir, auf die Gemeinschaft und auf dein Wort konzentrieren können. Danke, Herr, dass du mitten unter uns bist, wie du es uns verheißen hast. Amen.
Die scheinen ohne Sinn, hilflos. seh ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen dahin und ich frag, wo sie geblieben sind. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.
Hallo, ich grüße euch. Ich bin's, der Elia. Es ist so viel passiert. Ich habe auch manches Mal gedacht, ich kann nicht mehr. Ich habe den Propheten des Baals mit dem Schwert getötet. Ahab hatte dann Isabel alles berichtet. Nun hat Isabel mir einen Boten geschickt, der mir ausrichtete, dass mich die Götter schwer bestrafen sollen und ich am nächsten Tag zu dieser Zeit ein toter Mann sei. Sie hat es geschworen. Ich bin von der Angst gepackt, ja richtig panisch um mein Leben gerannt. Kennt ihr das? Wenn man so richtig am Ende ist, man nur noch Angst hat und nichts mehr Sinn macht, man keine Perspektive mehr hat, man denkt, ich kann nicht mehr. Ich bin geflohen, vor lauter Angst, bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Ich habe dort alles, was mich begleitet hatte, auch meinen Diener zurückgelassen. Allein wanderte ich einen Tag lang weiter, tief in die Wüste. Zuletzt ließ ich mich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte ich. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Ich schlief dann unter dem Ginsterstrauch ein. Plötzlich wurde ich wachgerüttelt. Ein Engel stand bei mir und forderte mich auf. Elia, steh auf und iss. Als ich mich umblickte, entdeckte ich neben meinem Kopf ein Brotfladen, der auf einen heißen Stein gebacken war, und einen Krug Wasser. Ich aß und trank und legte mich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder, rüttelte mich zum zweiten Mal wach. Steh auf, Elia, und iss, sonst schaffst du den weiten Weg nicht, der vor dir liegt. Ich stand auf, aß und trank. Die Speise gab mir so viel Kraft, dass ich 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte. So lange, bis ich zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort übernachtete ich in einer Höhle. Plötzlich sprach der Herr zu mir, was tust du hier? Ach Herr, du großer, allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen. Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie mir nach dem Leben. Der Herr antwortete mir, komm aus deiner Höhle, trete hervor, komm zu mir, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus dem Berg heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, doch auch in dem Erdbeben war er nicht. Dann kam ein Feuer, doch auch dort war der Herr nicht drin. Plötzlich hörte ich ein leises Säuseln. Ich verhüllte mein Gesicht mit dem Mantel
und ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und ich wurde nochmals gefragt, Elia, was tust du hier? Und noch einmal antwortete ich, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deinen Propheten umgebracht, nur ich bin übrig geblieben. Und mir trachten sie doch auch nach dem Leben. Da bekam ich vom Herrn einen neuen Auftrag. Ich sollte dem Weg durch die Wüste wieder zurückgehen und weiter nach Damaskus und dort Hazael zum neuen König von Syrien salben. Danach sollte ich Jehu zum König von Israel salben und schließlich Elisa zu meinem Nachfolger als Prophet. Weiter sprach der Herr zu mir, wer dem Todesurteil Hazaels entrinnt, dem wird Jehu umbringen. Wer ihm entkommt, dem wird Elisa töten. Aber 7000 Menschen lasse ich am Leben, alle, die nicht vor Baal auf die Knie gingen und seine Statue nicht geküsst haben. Als ich wieder in Israel war, suchte ich Elisa, den Sohn Schafats, auf. Elisa pflügte gerade das Feld. Vor ihm her gingen 11 Knechte mit je einem Ochsengespann und er selbst führte das letzte und 12. Gespann. Ich kam ihm über das Feld entgegen, warf ihm meinen Mantel über die Schulter und ging weiter. Elisa ließ die Rinder stehen, lief mir hinterher und bat mich. Darf ich mich noch von meinen Eltern verabschieden? Danach will ich mit dir kommen. Ich sagte ihm, dass er ruhig gehen solle und dass er nichts überstürzen muss. Da eilte Elias nach Hause, bereitete für seine Familie ein Abschiedsessen zu. Er schlachtete die beiden Rinder, mit denen er gepflügt hatte, und machte mit dem Holz ihres Jochs ein Feuer und briet das Fleisch daran. Danach schloss sich Elisa mir an und wurde mein Diener. Ist doch wirklich viel passiert.
Ich kann nicht mehr. Elia, so haben wir gehört, war sehr motiviert, bewegt, etwas für Gott zu tun. Und ich denke, das macht seine Geschichte zu der Geschichte von einigen von uns. Macht seine Geschichte zu deiner Geschichte. Und das, was wir bei Elia sehen, verläuft in 4 Phasen. Und in diesen 4 Phasen der Erschöpfung und zur Wiedergewinnung neuer Kraft befinden auch wir uns. Und ich möchte mit euch diese 4 Phasen in dieser Predigt einmal abschreiten, um zu sehen, wo du dich aufhältst. Elia steht in der Auseinandersetzung mit dem König Ahab und wie sich herausstellt, noch viel mehr mit der Königin Isabel. Isabel, ein ganz besonderer Charakter von Frau, geradezu sprichwörtlich. Eine, die nachsetzt, die nichts anbrennen lässt, die durchzieht. Und dann sind da noch die Baalspropheten, um die sich der Elia auch kümmern muss. Und die Anbetung der Götter dieser Propheten des Baals, die hatten das Volk entzweit, durcheinander gewürfelt, von Gott abgebracht. Und nun kommt es quasi zum High Noon der Auseinandersetzung, quasi zu einem spirituellen Kräftemessen, so beschreibe ich das mal, zwischen Elia und dem Baalspropheten. Es wird Feuer gemacht, es fällt Feuer vom Himmel oder auch nicht. Auf jeden Fall, Elia geht aus dieser Auseinandersetzung, dieses spirituelle Kräftemessen als Sieger hervor. Und dann packt den Elia die Angst. Und er hat im Hochgefühl seiner Macht etwas getan, was, so lesen wir, ihm nicht aufgetragen war, aber wozu ihn sein Sieg wohl verleitete. 400 Baalspropheten geköpft. Ein Blutrausch. Und Elia, der Bote Gottes, mitten darin. Und jetzt packt ihn die Angst, vielleicht auch aufgrund der Schreckensbilder, die ihm vor Augen stehen. Jetzt ist ihm Königin Isabel auf den Fersen und die sind auf Rache. Und so kommen wir zur ersten Phase. Elias akute Erschöpfung durchläuft vier davon und die erste, hohe Motivation und tiefer Fall. Ihr Lieben, Siege, ob groß oder klein, kosten immer Kraft. Jede Auseinandersetzung erschöpft. Siege, ob groß oder klein, kosten Kraft. Und bei Elia resultiert aus seinem Sieg nicht Euphorie und Freude, sondern große Mutlosigkeit. Vielleicht hast auch du schon in solchen Kampf Auseinandersetzungen bestritten und gesiegt und danach bist du nicht begeistert und wohlauf, sondern mutlos und am Ende. Nach großer Kraftanstrengung überfällt Elia die Angst. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. Da läuft einer um sein Leben, auch das sprichwörtlich. Die Alternativen, die Elia noch sieht, sind sehr eingegrenzt. Für ihn gibt es nur noch Flucht oder Angriff und er entscheidet sich jetzt für die Flucht. Der Angriff hat ihn dermaßen ausgepowert, jetzt bleibt ihm nur noch die Flucht. Da fürchtete er sich und lief um sein Leben. Zu jedem Sieg gehört ein Kampf und wir kämpfen viele unterschiedliche Kämpfe und auf unterschiedliche Weise. In diesen Tagen schaut ihr vielleicht wie ich dann und wann einmal die Olympiade und was ja ein faszinierender Sport ist, weil er sich fast im Stillstand vollzieht, ist das Ringen. Seit wenigen Jahren gibt es auch das Frauenringen, also ihr dürft euch mit angesprochen fühlen. Männer und Frauen ringen miteinander und da passiert fast gar nichts, sondern sie sind ineinander verkeilt und es ist ein Drücken und ein Schieben und ein Heben und ein Ringen. So kann Kampf aussehen. Es geht nicht eigentlich vor und zurück in deinen Auseinandersetzungen, in deinem Kampf, sondern es ist ein Drücken, ein Schieben, ein Ringen, ein Heben, ein Ausheben. Oder eine andere Sportdisziplin, das Boxen. Auch so kann der Kampf aussehen. Ein Hieb genügt, der muss sitzen. Ein gewaltiger Schlag auf den Kinnknochen, ein gewaltiger Schlag in die Magengrube, ein wuchtiger Schlag, der deinen Gegner zu Fall bringt. Auch so kann dein Ringen, dein Kampf aussehen. Dass du dir überlegst, wie platziere ich den entscheidenden Schlag in der Auseinandersetzung mit meinem Arbeitskollegen, in der Auseinandersetzung mit meinem intellektuellen Feind. Und dann gibt es da noch die Grabenkämpfe, die vielleicht die sind, die wir am meisten kämpfen, die wir kennen aus der Politik und die wir kennen im Privaten, in Familie, in Ehen, in Beziehungen, im Beruf. Wir verschanzen uns, haben uns eingegraben. Dann und wann strecken wir den Kopf mal raus, schauen, sortieren die Lage und ziehen uns wieder zurück. Und so geht es dahin. Woche für Woche, Monat für Jahr, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Es gibt Grabenkämpfe, die wollen einfach kein Ende nehmen. Aber sie zahlen einen hohen Blutzoll. Ja, und dann gibt's noch die offenen Schlachtfelder. Die offenen Schlachtfelder ohne schützende Deckung, wo du hineinrennst in den Konflikt, kostet es dich Kopf und Kragen, egal, Verluste zählen nicht. So ein offenes Schlachtfeld mit gezogenem, gezücktem Schwert liegt wohl hinter dem Elia. Und meine Frage, die ich dir euch anzeige, ist die erste: zur Phase 1. Gegen was oder mit wem zu kämpfen bist du müde geworden? Was ist dein Kampf? Gegen was und gegen wen? Und bist du darüber müde geworden? Phase 2. Die Luft ist bei Elia raus. Elia hat sich verausgabt. Ich kann nicht mehr, sagt er. Ich bin am Ende. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Der Elia mag keinen mehr sehen und er mag keinen Menschen mehr um sich haben. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, dass du einfach den Menschen fliehst. Es ist dir zu viel. Es sind dir sogar die eigenen Familienangehörigen zu viel. Und du schließt die Tür hinter dir ab und ziehst die Bettdecke über den Kopf. Und so flieht der Elia vor seiner Aufgabe. Und er flieht vor dem Menschen und er lässt seinen Diener zurück und wandert alleine weiter. In der Einsamkeit dann ist er seinen Gedanken ausgeliefert. Die tragen ihn aber nicht mehr weit. Die Motivation, das, was ihn in Bewegung brachte, ist weg. Und auch der Auftrag, für den er sich so eingesetzt hat, der ist ihm zweifelhaft geworden. Und wofür tust du deine ganze Arbeit? Und warum rennst du jeden Morgen wieder ins Büro? Und warum setzt du dich immer wieder an den Schreibtisch? Und warum bringst du dich immer wieder in der Familie ein? Und was soll das alles? Die Luft ist raus. Und es erscheint dem Elia ohne jeden Sinn, was er tut und auch was er getan hat. Und seine verengte Perspektive, die spiegelt seine Niedergeschlagenheit wider. Aber völlig allein müsste der Elia ja gar nicht sein. Er selber schickte seinen treuen Diener fort von sich. Und andererseits spürte er gerade jetzt jemanden an seiner Seite, der fehlt. Gerade jetzt spürte, wie sehr er jemand anders brauchte, der ihm zuhört, der ihm gegenüber ist, mit dem er vielleicht nur zusammensitzen kann. Elia verliert sich. Und seine Selbsteinschätzung spricht Bände. Es ist genug. Und ich bin nicht besser als meine Väter. Geradezu ein klassischer Satz. Ich bin auch nicht besser als die anderen. In Erschöpfung oft gesprochen und doch in Wahrheit so unsinnig. Denn wie kommt der Elia um alles in der Welt darauf, auf die Idee, er könnte besser sein als irgendwer anders? Wie kommt Elia um alles in der Welt darauf, dass er stärker ist als alle anderen? Wie kommt er auf die Idee, dass er über anderen steht? Manchmal verbirgt extremes Engagement ausgeprägten Stolz. Und das war wohl auch ein Thema des Elia. Und bei so viel Erfolg, wie er hatte, auch nicht so überraschend. Schwäche, Niederlage, Verlust, Erkrankung, das kann, darf und wird mir nicht passieren. Seine Überzeugung. Vielleicht auch deine? Da siehst du Menschen neben dir am Ende mit ihrer Kraft, siehst ihre Erkrankung, siehst ihre Angst, ihre Verluste. Naja, das kann denen passieren. Mir nicht. Jedem, aber mir doch nicht. Aber dein Körper und deine Seele lassen sich nicht betrügen. Erschöpft zahlst du den Preis in deinem Denken, in deinem Verhalten, in deinem Glaube Und es schleicht sich von hinten an und es wird weniger wie der Sand im Stundenglas. Nach großem Glaubensmut ergreift bleiernde Müdigkeit von Elia Besitz. Da legte er sich unter einen Ginsterstrauch und schlief ein. Phase 2, zweite Frage an dich. Wer sieht dich und wer stützt dich? Wen suchst du und wen schickst du fort? Dritte Phase. Gott kündigt ihm an, Elia, du hast einen weiten Weg vor dir. Und sind wir einmal wirklich in Erschöpfung geraten, dann wird der Weg lang. Es geht nicht schnell zurück. Es braucht seine Zeit. Elia war nicht von Gott und aller Welt verlassen, auch wenn er das so fühlte. Da kommt ein Engel, weckt ihn auf und sagt, steh auf und iss. Gott sieht und hört den Elia und er wendet sich ihm zu. Aber Gott kommt nicht persönlich bei ihm vorbei, sondern er sendet einen Boten vor sich her. Und wenn wir in den Evangelien des Neuen Testamentes lesen, stellen wir fest, dass es Jesus da genauso macht. Er kommt nicht immer persönlich vorbei, sondern wenn er durch die Dörfer zog, so lesen wir, sandte er seine Jünger als Boten vor sich her. So auch hier. Boten Gottes sind Engel. Sie müssen keine Flügel haben. Du kannst anderen Bote sein. Der Bote lässt Elia nicht einfach liegen. Er bietet ihm Stärkung und Nahrung an. Etwas ganz Profanes und doch so sehr wichtig. Schlafen, essen, trinken. Vergiss es nicht, wenn du müde und erschöpft bist. Und auch hier eine Frage in der dritten Phase. Esse, schlafe und trinke ich ausreichend viel? Oder vielleicht zu viel? Elia isst und trinkt und für eine kurze Zeit kehrt neue Kraft in ihn zurück. Das neue Ziel, die Wanderung zum Berg Horeb, bringt ihn wieder in Bewegung. Da kennt er sich aus, in Bewegung sein, etwas bewegen. Da ist er dabei. Der Elia ist ein zäher Bursche. Er wandert 40 Tage und Nächte und kommt zum Berg. Und dann hat ihn die Erschöpfung wieder. Gerade hast du dich aufgerafft nach einer Ermüdungsphase, hast es wieder gepackt, hast dich gestärkt und jetzt packe ich den Stier wieder neu bei den Hörnern. Und du läufst, aber du läufst nicht lang. Denn die Ermüdung, die Erschöpfung hat dich bald wieder eingeholt. Die Luft ist ein weiteres Mal raus. Warum um alles in der Welt läuft der Elia 40 Tage und Nächte? Warum nimmt er sich nicht 80 Tage Zeit oder 120? 40 Tage und Nächte rennt der Kerl durch. Das ist sein Selbstbild. Die Erschöpfung hat ihn wieder, die Luft ist ein weiteres Mal raus. Und so zieht er sich jetzt zurück in eine Höhle, sucht den Schlaf, findet ihn aber nicht. Die Erkenntnis setzt sich nur langsam durch. Zu viel Anstrengung, zu viel Last, ob körperlich oder seelisch, das vertreibt den Schlaf und vielleicht ist das deine Phase 3. Du bist echt am Ende, aber Schlaf findest du nicht mehr. Der Körper, die Seele, der Geist sehnt sich nach dem Ausruhen und dreht unendliche Kreise. Und jetzt, erst jetzt, spricht Gott zu Elia. Da hört er plötzlich die Stimme des Herrn: Elia, was willst du hier? Frage an dich und mich. Weißt du nicht, wer du bist? Findest du nicht, was du willst? Die vierte und letzte Phase in der Geschichte des Elia. Es gilt, das Leck zu schließen. Was machst du hier? Fragt ihn Gott. Was suchst du? Wo hältst du dich auf? Eine Frage, auch die wir in der Bibel mehrfach finden, schon ganz zu Anfang. Adam und Eva, wo bist du, Adam? Wo hältst du dich auf? Was machst du hier? Warum versteckst du dich? Warum, Elia, hast du dich in eine Höhle zurückgezogen? Diese Frage ist ein ganz starker Impuls. Die Frage nach dir und nicht nach den Dingen, die du tust. Es ist die Frage nach dir. Was suchst du? Was machst du hier? Warum in der Höhle? Es ist nicht die Frage, was tust du? Was leistest du? Was zeigst du? Wie stehst du anderen gegenüber? Was hast du ihnen voraus? Spielt alles gar keine Rolle. Es geht nicht um die Dinge, die es noch zu erledigen gilt oder von dir getan werden könnten. Gott sagt, jetzt wird nicht weitergepumpt, Elia. Jetzt wird das Leck geschlossen. Die Rennerei hat ein Ende. Elia, was willst du hier? Gott traut dem Elia. Gott traut dem Elia zu, dass er die Antwort kennt. Er fragt auch dich: Was machst du? Was willst du? Wer bist du? Und diese Frage ist nicht rhetorisch, sondern die ist ernst gemeint. Gott traut es dem Elia und er traut es dir und er traut es mir zu, dass wir diese Frage beantworten können. Wenn wir uns denn Zeit nehmen, sie beantworten zu wollen. Er traut ihm zu wissen, was ihn eigentlich ausmacht, wer er im Kern ist. In dir steckt das Vermögen zu entdecken, was du eigentlich willst, was deine tiefen Bedürfnisse sind, was dich ausmacht und was das alles dann mit Gott zu tun hat. Elia ist gewachsen in Phase 4 hinein. Und da hat sich seine Theologie geweitet. Und Gott führt es ihm vor Augen. Ich bin nicht der, der gefallen hat, um dem es darum geht, mordsgroße Dinge in die Welt zu setzen. Der Felsen zerbersten lässt, der Feuer ausbrechen lässt, der Blitze vom Himmel schickt, der für Sensationen am laufenden Band sorgt. Gott korrigiert das Gottesbild des Elia und damit ihn selbst und sagt: Elia, das bin ich nicht, das bist du nicht. Und so findet er ihn an langen, leisen Säuseln. Und die Theologie des Elia ist gewachsen, denn da verhüllt er sich. Jetzt hat er was verstanden. Er findet Gottes Nähe und er findet zu sich selbst. Und er findet es zu sich selbst im Gespräch mit Gott. Indem er darauf hört, was Gott ihn fragt und was er ihm sagt. Aber noch versperren alte, oft gedachte, tief eingeschliffene Gedanken und Überzeugungen den Weg. Noch hat Elia seine Antwort nicht gefunden. Und das kennst du auch wie ich. Wir bleiben zu oft an der Oberfläche, fallen zurück in die alten Gedankenspuren, erzählen zum 100. Mal denselben Text in Gottes Ohr. Und genau das tut Elia hier, denn er sagt wiederum, was er schon gesagt hatte: Ich bin ein Opfer. Ich allein, sagt er, bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich töten. Und die ganze Litanei geht wieder los, die er schon einmal geantwortet hatte in Vers 10. Jetzt kommt sie noch einmal. Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels, die ganze Welt eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und nun wollen sie auch mich noch töten. Und Gott, was sagt er? Oh ja, Elia, du hast recht, du bist ein ganz armer Schlumpf. Du bist ganz alleine, da ist gar keiner mehr. Nee, sagt er. Elia, hör auf, Unsinn zu reden. Du bist nicht allein. Da sind noch 7000 andere. Da hast du nur kein Auge mehr für. Verliere dich nicht im Selbstmitleid. Rückwärtsgewandte Gedanken und mit Überzeugung sich selbst ins Opfer redend, verlieren wir die wahren Umstände aus dem Blick. Und so kommt Elia nicht weiter. Und jetzt sagt Gott ihm, Elia, jetzt komm mal raus aus der Höhle. Jetzt lass uns doch mal Auge in Auge miteinander reden. Lass mir mal zurück, was du dir so alles da zurechtgelegt hast. Da bemitleidet Gott den Elia nicht, sondern fordert ihn heraus, komm aus der Höhle und tritt vor den Berg, vor mich hin. An wichtigen Schwellen in meinem Leben ist mir das öfters begegnet, dass ich mich in meine Höhle verkrochen habe und habe die alten Gedanken hin und her gewälzt und ach, ich armer Kerl, bis ich die Stimme Gottes hörte, der sagte, komm heraus. Mich ziehst du nicht rein in deine Höhle, Arne. Ich setze mich nicht mit dir dahin. Du sollst mich erkennen. Komm heraus, schau mir in die Augen. Lass uns miteinander reden. Und so hilft Gott dem Elia durch Nachfrage und Korrektur. Dem ihn vorübergehenden Gott darf er nachschauen. Nicht das, was Elia sich erwartet hat. Er darf ihm nachschauen. Halten kann Elia Gott nicht. Denn Gott hält ja den Elia. Und halten kannst du Gott nicht in deinem Leben, denn Gott hält dich im Leben mit ihm. Christus rückt uns die Perspektiven zurecht. Er sagt, dein Glaube, dein Leben, alles beginnt mit mir, nicht mit dir. Zu dir als Christ gehört eine realistische Sicht auf deine Gottesbeziehung. Und Gott beweist sich dir und mir nicht in Kraft und Macht und in Jubel und Begeisterung. Feiern dürfen wir, aber nicht unaufhaltsam. Du bildest mit ihm kein Gespann. Und du bildest mit Gott auch kein Team, sondern du bist sein Bote. Und das ist ein Riesenunterschied. Wir sind nicht die rechte oder linke Hand Gottes. Der kann auch ohne dich und mich. Aber wir können nicht ohne ihn. Diese realistische Sicht auf unsere Gottesbeziehung geht dem Elia auf vor seiner Höhle. Ich stehe mit diesem Gott gar nicht im Gespann und ich habe kein Recht, einfach 400 Leute die Rübe abzuhauen und mich darüber noch großartig zu fühlen. Ich bin nur ein Bote. Und Gott erwies sich im Opfer, das gebracht wurde, dass das Feuer, das vom Himmel fiel, Gott erwies darin seine Macht und er braucht es der menschlichen Gewalttat nicht mehr. Boten tragen keine letzte Verantwortung, ihr Lieben. Du trägst sie nicht, ich trage sie nicht. Boten werden geschickt, wie Jesus seine Jünger vor sich her schickte. Aber damit war er selber noch nicht da. Boten werden geschickt, Boten wissen, wo sie hingehören und wo ihr Zuhause ist. Boten ermüden und dürfen sich daher nicht zu viel vornehmen. Und jeder Botendienst endet einmal. Und für Elia war die Zeit gekommen, Vers 15, da befahl ihm der Herr, geh deinen Weg zurück, den du gekommen bist. Geh bis nach Damaskus und salbe dort den Hasael zum König von Syrien. Darauf salbte Jehu den Sohn von Nimshi zum König und Israel und Elisha den Sohn von Schafatz zu seinem Nachfolger. Gott sagt dem Elia, Elia, deine Zeit ist gekommen. Geh deinen Weg zurück und salbe Elisha zum Propheten an deiner Stadt. Und die letzte Frage in dieser Predigt an uns, oder die letzte Aussage, du bist wichtig, um anderen Boten zu sein. Aber der einzige Bote bist du nicht. Vielleicht hast du dich in dieser Predigt, in diesen vier Phasen des Elia wiedererkannt. In einer der Phasen, vielleicht mal hier, mal da, das kann sein, vielleicht in allen vieren. Ganz egal, wo du dich aufhältst, die Botschaft ist, Gott hört und sieht dich. Und er ruft dich und er spricht mit dir und er korrigiert dich und ihm geht's um dich. Und er bringt dich zurück und er bringt dich durch. Wenn du mittendrin bist und jetzt schreist, ich kann nicht mehr. Aber Gott kann mit dir. Amen.
Bei dem Gedanken wollen wir anknüpfen, Gott hört und sieht dich, auch in der Anbetungszeit. Egal in welcher Phase du dich befindest von diesen vier Phasen, wenn du dich in keiner davon befindest, freu dich, weil die Phasen machen keinen Spaß. Rede aus Erfahrung. Aber Gott ist da und in diesen Phasen ist es nicht immer einfach, Gott zu begegnen oder sich überhaupt aufzumachen. Trotzdem lade ich dazu ein, das zu tun. Wenn du magst, kannst du sitzen bleiben. Vielleicht ist das heute die bessere Haltung bei dem Thema. Wenn es dir danach ist, steh auf, bleib dir überlassen. Aber suche Gott oder öffne dich, dass er auch in dein Leben hineinsprechen kann. Aus Epheser 3, Verse 20 und 21. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen.
Frieden hab ich dir gebracht.
lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, oh, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir in deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß.
Psalm 91, Verse 1 und 2. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen.
Herr, ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben zählt. Ich geh im Geist jetzt vor dir auf die Knie. Stimme meines Herrn, führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein Stein. Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir. Herr, ich suche deinen Frieden, das, was die Welt nicht geben kann. Und tief versöhnt zu leben. Denn das fängt erst in deiner Nähe an. Ich löse mich von allen Ambitionen und werd so still wie ein grad gestilltes Kind. Denn du hast mehr für mich als Illusion. Dein Rat für mich verweht nicht mit dem Sturm. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer. Meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir. Gewartet und gewacht, wann kommt der Morgen, kommt die Nacht? Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt, ist dich zu sehen. Ist dich zu sehen. Und aller Reichtum ist wie Sand. Vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten. Von dir, stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, Freund bist du mir. Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und doch so fern. Ein Blick von dir, ein Blick von dir. Und meine Schätze bring ich dir, meine Zeit verschwende ich für den Blick von dir. Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunde. vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, Freund, bist du mir. Freund, bist du mir. Amen.
Ich kann uns noch einige Informationen mit auf den Weg geben. Alle wichtigen Informationen, die die Gemeinde betreffen, gehen ja jeden Mittwoch oder bekommen wir jeden Mittwoch in die Mittwochsnachrichten mitgeteilt. Auf zwei Sachen möchte ich gerne noch hinweisen. Heute ist ja schon der 1.8. Wie schnell ist der 12.9.? Und was ist am 12.9.? Da ist das Begrüßungsfest für unsere neuen Pastoren, für das Ehepaar Eggers geplant. Es ist so gedacht, die Gemeinde begrüßt die neuen Pastoren. Kein Begrüßungskomitee oder einige Leute, sondern die komplette Gemeinde. Nach dem Gottesdienst gibt es ein Mittagessen und anschließend ein Bühnenprogramm. Wer sich dort beim Aufräumen, beim Abbauen, wer da helfen möchte oder sich beim Essen einbringen möchte, kann sich im Gemeindebüro oder bei Markus Wachovius melden. Und ab Freitag findet auch das Freitagsgebet wieder statt, nach der Pause. Nähere Infos dazu kommen dann auch noch in den Mittwochsnachrichten. Zum Vater Unser und zum Segen bitte ich, wem es möglich ist, aufzustehen. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Gott befohlen, allen noch einen gesegneten Sonntag, bis wir uns wiedersehen.